Deutschlandfunk. Der Tag.
Klar, ohne Foto auf dem Handy heute an diesem Tag im Bundestag, das geht eigentlich nicht. Und da wollte dann auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas mal nicht so streng sein.
Vielleicht ein paar Vorbemerkungen noch, bevor ich das Ergebnis der Wahl bekannt gebe. Normalerweise ist es hier in dem Saal während einer laufenden Sitzung nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag. Und damit ich nicht 736 Ordnungsrufe machen muss, erlaube ich gleich allen für diesen Tag, allen Abgeordneten zu fotografieren. Aber bitte diskret.
Es ist passiert, es ist durch. Olaf Scholz ist offiziell Bundeskanzler, der 9., den die Bundesrepublik Deutschland hat. Heute dann viel hin und her zwischen Bundestag und dem Schloss Bellevue und dann eben auch wieder zurück. Viele Amtseide, die geleistet wurden, und später am Nachmittag, also so gegen 15 Uhr, dann auch noch die offiziellen Glückwünsche der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich konnte heute, weil ich nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages bin, Olaf Scholz noch nicht persönlich gratulieren und möchte das deshalb auf diesem Wege nachholen. Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land. Und diese Wünsche erstrecken sich auch auf das ganze Team.
Wir gucken auf diesen besonderen Tag. Das erste Mal regiert eine Ampelkoalition auf Bundesebene. Welche Schwierigkeiten birgt das? Welche Vorteile hat das vielleicht auch? Und was war heute eigentlich los im Bundestag? Was konnte man da alles beobachten? Überblick bei uns im Podcast von der Tag vom 8. Dezember. Indem wir nicht nur auf Deutschland gucken, sondern auch nach Afghanistan, denn nach wie vor warten tausende afghanische Ortskräfte weiter auf ihre Ausreise nach Deutschland. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Gewählt und vereidigt. Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Eine kurze Zusammenfassung vom Tag.
Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler, der Bundespräsident und die Unterschrift. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und eben Olaf Scholz. Erst die Wahl in geheimer Abstimmung im Bundestag, dann schnell rüber zum Bundespräsidenten zur Ernennung, dann wieder zurück in den Bundestag zur Vereidigung, wo heute dann am frühen Nachmittag auch die MinisterInnen ihren Amtseid abgeleistet haben, wahlweise eben mit oder ohne Gotteshilfe. Mittendrin und bei diesem historischen Moment dabei war Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio und wir haben Zeit, über diesen Tag zu sprechen. Ann-Kathrin, lass uns doch mal zusammen ein bisschen Atmosphäre tanken. Also du warst oder du hast es heute begleitet im Bundestag, ne? Also und mein Eindruck war, ich habe auch ein bisschen geguckt, im Fernsehen zumindest, das war so ein angenehmer Mix aus Ameisenhaufen und Bienenstock auf eine Art und Weise. Also es war ja sehr, sehr wuselig, so ein Hin und Her. Aber am Ende wissen ja dann trotzdem alle, was zu tun ist und wie es läuft.
Ja, es war einfach auch total voll, auch auf den Gängen, weil total viele Medien da waren, die sonst jetzt nicht unbedingt irgendwie mit einem Live-Einsatzteam im Bundestag sind an normalen Sitzungstagen. Also Gänge, die sogenannte Westlobby, proppenvoll. Musste man dann auch gucken, wo sind eigentlich meine Leute? Darf ich mal hier? Und das ist lustigerweise auch dann genau die Position vor der sogenannten Abgeordnetenlobby, wo die Wahlkabinen standen. Das heißt, die ganzen Abgeordneten sind, als dann zum Wahlgang aufgerufen wurde, sind ja alle namentlich aufgerufen worden, sind dann quasi da vor uns in diese Tür hinein und haben da gewählt und sind an der hinteren Tür wieder rausgegangen und latschten dann direkt an unserer Deutschlandfunk-Sendestelle vorbei. Dann kommt man so wie in einer Bar da stehen und den Leuten winken. Man konnte ihnen jetzt kein Getränk anbieten, wir hatten ja nichts da. Aber es war irgendwie schon eine ganz lustige Karawane, die da immer an uns vorbeizog. Und was ich dann schon interessant fand, dass man eigentlich im Verlauf dieses Vormittags, nachdem der Wahlgang abgeschlossen war, hatten wir erstmal eine lange Pause, als gezählt wurde. Und dann musste man immer gucken, wo ist denn jetzt eigentlich der gewählte Kanzler gerade? Und wo sind die MinisterInnen gerade? Weil die mussten ja immer rüber nach Bellevue. Ja. Also als Olaf Scholz gewählt war, musste er als nächstes in sein Auto steigen und wurde nach Bellevue rüber
gefahren zum Bundespräsidenten.
Genau. Ja. Und dann musste er wieder in den Bundestag, um seinen Eid zu leisten, um dann wieder mit der ganzen Truppe, also dem ganzen Kabinett, rüber nach Bellevue, wo dann alle MinisterInnen ihre Ernennungsurkunden bekommen haben. Dann sind die allesamt wieder rüber in den Bundestag, haben da ihren Eid geleistet und erst dann so gegen, oh, ich glaube, das war 13:50 oder so, war sozusagen dieser Tag im Bundestag abgeschlossen. Dann sind alle haben sich in die Richtungen versprengt und sind teilweise zu den Amtsübergaben hingedüst. 15 Uhr war ja Bundeskanzleramt. Jetzt gerade müsste Gesundheitsministerium sein. Wir zeichnen ja kurz nach 4 auf. Also heute sind nicht alle Übergaben, aber einige. Und man muss echt so ein bisschen den Überblick behalten, wer ist eigentlich gerade wo und hä? Und das war interessant.
Und hoffentlich geht da keiner verloren. Wobei ich kann bestätigen, ich habe mir die Vereidigung der MinisterInnen auch angeguckt. Also da waren auf jeden Fall alle anwesend und wieder da. Das ist ja schon mal beruhigend. Hast du denn das Gefühl gehabt heute von der Atmosphäre her, das hatte eher was Feierliches oder war das eher so ein sachlicher Akt oder war es irgendwas dazwischen?
Also diese offiziellen Momente, gerade auch in Bellevue, die fand ich schon ziemlich deutsch, ziemlich sachlich. Also das ist bei uns nicht wie in irgendwie anderen Ländern, zum Beispiel USA. Inauguration ist eine Riesenparty, ne?
Ja.
Das ist bei uns einfach nicht so. Das ist eher auf der sachlichen Ebene. Und das finde ich eben auch interessant. Das, was ich gerade so ein bisschen lustig beschrieben habe, dieses Hin und Her zwischen den Institutionen, zwischen den Orten, das ist ja auch letztlich unserer Verfassung am Ende geschuldet. Also die unterschiedlichen Organe unserer Verfassung. Wir haben den Bundestag, der eben wählt, die einzelnen Abgeordneten, die da aufgerufen werden. Das zeigt ja auch nochmal die Bedeutung auch der einzelnen Mandatsträgerin, des einzelnen Mandatsträgers. Aber dann eben auch der Bundespräsident, der ja den Wahlvorschlag gemacht hat, den Abgeordneten, der dann am Ende die Ernennung vollzieht. Da müssen die Leute wieder rüber in den Bundestag. Und ich finde, das zeigt auch die MinisterInnen, die haben am Ende eine Funktion. Es geht gar nicht so sehr um die Person, sondern es geht um die Funktion und sie stehen eben auch in einer Abhängigkeit zu den anderen Verfassungsorganen. Und das, finde ich, wird durch diesen Prozess schon sichtbar, dass es eben nicht darum geht, die Personen zu überhöhen.
Ja, interessante Beobachtung bzw. Erklärung. Merke ich mir auf jeden Fall auch mal an dieser Stelle. Was hast du denn sonst noch beobachtet an diesem Tag, wo du sagst so, oh, das fand ich interessant oder bemerkenswert?
Den Apfelkorb.
Oh, erklär uns auch, was ist der Apfelkorb?
Du hast den Apfelkorb nicht gesehen. Das war, als Olaf Scholz frisch gewählt worden ist und dann lauter Leute nach vorne gekommen sind, um ihm zu gratulieren. Da hat er zahlreiche Blumensträuße bekommen von den Bundestagsfraktionen und eben einen Apfelkorb, und zwar von Stefan Seidler. Das ist der einzelne Abgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbandes, also aus Schleswig-Holstein. Der hat eben nicht auf einen Blumenstrauß gesetzt, weil, mal ganz ehrlich, Olaf Scholz bekommt heute so viele Blumensträuße, sondern er hat dem neuen Bundeskanzler einen kleinen Korb mit Äpfeln gegeben. Und das fand ich irgendwie sehr süß.
Ich habe auch gedacht, bei der Anzahl der Blumensträuße, jetzt mal so off-topic ein bisschen, also die kann der unmöglich bei sich zu Hause irgendwie alle im Wohnzimmer aufstellen, kommt er nicht mehr durch. Aber das nur war so mein kleiner Gedanke.
Kann er im Willy-Brandt-Haus verteilen.
Als ich die alle gesehen habe. Okay. Lass uns noch mal schauen auf das Abstimmungsergebnis. Mhm. Also es gab ja 395 Ja-Stimmen, 369 hätte Scholz gebraucht für eine Kanzlermehrheit. Er liegt also drüber. Wie kann man denn jetzt eigentlich dieses Ergebnis bewerten? Weil es sind ja auch einige Abgeordnete krank gewesen und die waren gar nicht da, konnten demzufolge auch gar nicht abstimmen.
Genau so ist das. Wir hatten insgesamt 707 Personen, die abgestimmt haben von 736 Mitgliedern des Bundestages. Da sieht man schon, es waren schlichtweg einige nicht da. Und das betrifft betrifft eben auch die Fraktionen der Regierungsparteien. Also ich weiß das aus der SPD, dass da eine Handvoll Leute einfach schlichtweg nicht da war, nicht abstimmen konnte. Die muss man also schon mal runterrechnen. Insgesamt fehlten 21 Stimmen, um sozusagen das Maß voll zu machen der 416 verfügbaren Ampelstimmen. Genau. Man kann also durchaus schon davon ausgehen, wenn man die 6 Enthaltungen jetzt mal ausklammert, dass nicht alle Anwesenden aus der Ampel für ihn gestimmt haben. Würde ich jetzt aber nicht überbewerten, weil das da immer irgendwie, dass du immer ein oder zwei hast, die es nicht so gut finden, finde ich auch nicht verwunderlich angesichts der Unterschiede der Parteien. Also ich finde, es ist insgesamt ein gutes Ergebnis. Da sollte man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Das ist jetzt nicht wie damals bei Merkel, die irgendwie 50 Stimmen oder so nicht bekommen hat. Das ist schon eine Handvoll mehr.
Du hast ja eben schon mal diese Amtsübergaben angesprochen, die eben zum Teil auch schon stattfinden. Nicht alle heute natürlich, aber eben auch. Wie läuft das denn eigentlich ab? Wie kann man sich diesen Prozess oder dieses Prozedere vorstellen?
Ist sehr unterschiedlich, je nach Ministerium. Wenn man das Verteidigungsministerium übernimmt, dann kriegt man da durchaus auch eine kleine Militärkapelle vorgesetzt. Das hat Christine Lambrecht eben erfahren. 15 Uhr im Kanzleramt. Angela Merkel hat nochmal eine kleine Rede gehalten. Und das erwähne ich deshalb, weil sie Olaf Scholz als Herrn Bundeskanzler angesprochen hat.
Ja.
Und das war irgendwie ein merkwürdiger Moment. Da dachte ich so, oh. Ja, okay, das ist jetzt durchaus gewöhnungsbedürftig. Gab dann auch noch eine kleine Rede von Olaf Scholz und dann die des Vorsitzenden des Personalrates. Der hat sich nochmal umfangreich bei Merkel bedankt. Sie sei unprätentiös, so hat er sie beschrieben, sei immer den MitarbeiterInnen auf Augenhöhe begegnet, habe einen Gruß auch für die kleinen Lichter gehabt. Und das sei nicht selbstverständlich gewesen, so hat er das gesagt. Und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie krass das jetzt auch für die Menschen in den Ministerien ist, was sich jetzt für sie alles eben verändert. Sie kriegen jetzt neue Chefs, neue Chefinnen, die sie zum Teil noch gar nicht einordnen können. Mhm. Das hat auch Peter Altmaier eben nochmal hervorgehoben. Da gab es ja auch gegen 3:15 die Amtsübergabe an Robert Habeck. Altmaier hat sich richtig ausführlich beim Personal bedankt, auch bei seinen Fahrern, die seine Monologe ertragen hätten. Das fand ich ein bisschen niedlich. Aber mal Spaß beiseite. Ne? Also die Köpfe an der Spitze dieser Ministerien, die ändern sich. Aber der Torso, das grundsätzliche Ministerium, das bleibt
das
halt da.
Okay.
Und das macht Regierungsarbeit ja dann durchaus auch teilweise herausfordernd. Stichwort strukturkonservativ. Also die Leute, die da sitzen, die machen das ja zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Die haben auch eine Vorstellung davon, wie die Dinge zu laufen haben. Und das sind im Prinzip alles kleine Tanker. Und die veränderst du nicht mal eben so. Und angesichts der Tatsache, dass jetzt auch die neue Bundesregierung ja teilweise ausführliche neue Zuschnitte sich überlegt hat, Robert Habeck zum Beispiel hat das ja eben auch erläutert, was da jetzt alles irgendwie wie funktionieren soll, wie er sich das vorstellt. Aus dem Wirtschaftsministerium wird jetzt ja eines für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist echt eine umfangreiche Umbaumaßnahme, die man da jetzt vornehmen muss. Und das ist alles wirklich eine große Aufgabe. Und das ist jetzt halt auch das Erste, was irgendwie gemacht werden muss, um die Ministerien möglichst schnell arbeitsfähig zu bekommen. Aber ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen.
Andererseits habe ich gerade gedacht, wenn du sagst, ne, das sind so kleine Tanker, also da sind eben viele auch schon sehr, sehr lange dabei. Das kann ja auch sehr hilfreich sein für jemanden, der da neu reinkommt, mhm. weil es eben schon eine feste, eine solide Basis oder Struktur gibt, die denjenigen oder diejenige zur Not da ganz geschickt vielleicht auch durchleiten kann am Anfang.
Ja, ganz genau, und deshalb sagt man ja auch gerne mal, dass es gar nicht so wichtig sei, dass MinisterInnen fachlich was von der Arbeit verstehen, die da am Ende auf sie zukommt, weil sie eben vertrauen können darauf, dass da eine große fachliche Matratze ist, auf die sie sich legen können, die sie unterstützt. Das finde ich ist dann auch nicht so ganz hundertprozentig wahr. Ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn man fachlich was auf dem Kasten hat, in dem Bereich, in dem man dann auch arbeitet. Aber ja, in der Tat, da ist einfach eine sehr, sehr große Expertise, auch eine sehr, sehr gute Vernetzung ja zu den, ich sag mal, Verbänden, Interessengruppen, die für die einzelnen Themenbereiche wichtig sind. Insofern, klar, das sind sehr kluge und gut vernetzte Tanker.
Wie geht denn jetzt eigentlich dann die Koalition damit um, dass es ja Differenzen gibt bei den Themen? Das haben wir ja schon mitbekommen bei den Sondierungen, dann auch bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag. Also die sind sich natürlich nicht alle drei einig bei allen Punkten, logisch. Aber inwiefern kann das so ein Dreierbündnis vielleicht auch zum Hadern bringen oder kann es vielleicht auch ein Vorteil sein?
Ja, das wird, glaube ich, ziemlich interessant. Und ich erlebe das jetzt schon in Gesprächen mit Abgeordneten der drei Parteien, dass sie teilweise Sätze aus diesem Koalitionsvertrag sehr unterschiedlich interpretieren. Die einen sagen, ah, dieser Satz, der heißt das und das. Und die anderen sagen, nee, wir haben uns da auf das und das verständigt. Und dann stehst du da und denkst so, ah, okay, das wird aber nochmal interessant, wenn ihr versucht, daraus ein Gesetz zu gießen. Und unter Merkel, unter Angela Merkel war es ja, so werfen mir das zumindest KritikerInnen immer wieder vor, so, dass sie eher den Weg gegangen ist, solche Differenzen zuzudecken. Dass man irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden hat, oft auch nur so einen Formelkompromiss, damit es halt irgendwie so klingt, als hätte man sich geeinigt, aber dass man damit in der Sache am Ende gar nicht so weiterkommt. Und das will die Ampel ja explizit anders machen. Die haben sich ja vorgenommen, eben nicht diese Formelkompromisse zu finden, sondern ja, Lösungen, die am Ende auch was bewegen. Und ich glaube, das wird schon eine interessante Herausforderung und auch inwieweit das dann, diese Differenzen, die man hat, inwieweit die öffentlich verhandelt werden. Wir haben das bei den Koalitionsverhandlungen gesehen, dass das alles irgendwie unter Verschluss war, dass man sich zurückgezogen hat, auf Vertraulichkeit gesetzt hat und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es auch hilfreich sein könnte, diese Differenzen in bestimmten Bereichen oder in einem bestimmten Maß, das ist vielleicht die bessere Formulierung, auch öffentlich zu machen, weil wir ja nun mal sehr unterschiedliche Parteien haben. Auch gewählt von sehr unterschiedlichen Menschen. Und anstelle eines Einheitskurses früherer Bundesregierungen könnte jetzt so ein Kurs der Diversität treten, dass man sich auch mal öffentlich streitet über Sachen oder zumindest klar macht, wir haben hier und hier unterschiedliche Sichtweisen. Aus den und den Gründen kommen wir aber zu dem und dem Ergebnis. Das setzt natürlich voraus, dass man eine enorme Kommunikationsleistung erfährt. Ja. Mhm. Und das setzt natürlich auch voraus, dass wir als Medien nicht immer sagen, die streiten sich, guckt mal eine Differenz. Wir sind ja auch so ein bisschen so gepolt, dass wir immer, wenn da ein Streit ist, denken, bricht jetzt die Koalition. Ich glaube aber, dass da irgendwie auch ein gewisser Reiz drin steckt, so mit den Differenzen umzugehen, sie eben auch zu zeigen, weil das ja auch der Vielfalt unserer Gesellschaft viel mehr gerecht werden würde. Wir haben, wenn wir uns die Klimakrise angucken, sehr unterschiedliche Blickwinkel auch, sehr unterschiedliche Interessenlagen. Und ich finde, die müssen auch in der Bundesregierung irgendwie sehen, dass sie da einen AnsprechpartnerInnen haben, dass sie gesehen werden, dass es Parteien gibt, die sie vertreten. Also die Diversität unserer Gesellschaft, wenn die auch irgendwie in der Bundesregierung sichtbar wird, es aber gleichzeitig gelingt, Lösungen zu finden, also voranzukommen, ist eine große Aufgabe, fände ich nicht ganz schlecht.
Klappt vielleicht auch nicht direkt zu Beginn, die müssen sich ja auch erstmal dran gewöhnen, aber ja, wäre ja eine logische Konsequenz oder auf jeden Fall eine Option. Sag uns doch bitte noch am Schluss, Ann-Kathrin, was bleibt bei dir übrig, was bleibt bei dir hängen von diesem Tag? Kannst du das zusammenfassen?
Nein. Nee, weil ich im Moment einfach noch so im Tunnel bin und so im Abarbeiten und jetzt gedanklich quasi schon gleich in das nächste Live-Gespräch flitze und noch irgendwie eine Rücksprache halten muss mit dem Redakteur über den Kommentar. Ganz ehrlich, nach solchen Tagen musste abends sich erstmal hinsetzen und so tief durchatmen und dann sagt das erst alles und dann kommen dir auch nochmal so Gedanken, das war und das war und der Moment. So im Moment bin ich so im Arbeitsmodus, dass ich dir das echt noch nicht sagen kann.
Guck mal, dann denken wir jetzt alle zusammen an den Apfelkorb und vielen, vielen Dank an dich mal wieder fürs Zusammenfassen und fürs Einordnen. Danke dir.
Sehr gerne.
Es ist mittlerweile 4 Monate her, dass die Taliban die Macht ergriffen haben in Afghanistan. Und nach wie vor warten tausende Ortskräfte darauf, nach Deutschland zu kommen. Hier ein paar Zahlen, um es eben auch einfach mal konkreter zu machen. Diese Zahlen kommen aus dem Innenministerium. Dort hat es eine Anfrage gegeben der Linksfraktion. Und die Zahlen sehen so aus. Zwischen Mitte Mai und Ende November haben deutsche Behörden Zusagen gemacht, dass knapp 25.000 Menschen nach Deutschland kommen dürfen. Bisher sind es aber weitaus weniger, die angekommen sind, etwas mehr als 7.000. Und diese Zahl ergibt sich dadurch, dass man eben 1.300 Ortskräfte hat und rund 5.700 Familienangehörige. Woher kommt diese Lücke bei den Zahlen und wie ist die Situation im Moment in Afghanistan? Wir haben ja viel darüber gesprochen im Deutschlandfunk und auch hier im Podcast, deswegen denke ich, lohnt sich anhand dieser neuen Zahlen nochmal ein Blick eben auch. Und zwar in diesem Fall zu Peter Hornung, das ist unser Korrespondent für die Region und der kann einen Überblick geben. Peter, woran liegt das denn, diese Diskrepanz bei den Zahlen? Wie kann man das erklären?
Naja, das liegt zum einen daran, dass auch bevor die ausländischen Truppen komplett abgezogen sind, die Evakuierung dieser Ortskräfte extrem schwierig war und auch teilweise schlecht organisiert war. Das wissen wir ja auch inzwischen und haben es auch eigentlich schon damals gesehen. Und viele, die in dieser Zeit schon nach Kabul zum Beispiel gekommen sind, in der Hoffnung, dass sie ausgeflogen werden, die stecken da immer noch fest. Die sitzen da immer noch irgendwo in dieser Stadt und verstecken sich auch viele, weil sie tatsächlich auch Angst haben. Diese Menschen sind nicht rausgekommen. Dann gibt es viele, die gesagt haben, ich habe doch ein Recht rauszukommen. Die waren noch nicht anerkannt. Die haben später eine Zusage bekommen. Auch die warten einfach noch. Viele haben keinen Reisepass. Den brauchen sie, um ins Ausland zu reisen. Viele haben dann auch, selbst wenn sie einen Reisepass haben, kein Visum, zum Beispiel für Pakistan. Die anderen Länder haben im Prinzip zugemacht. Man kann auch über Iran raus, aber nach Norden, Usbekistan, Tadschikistan geht eigentlich nicht. Das heißt, es gibt viele Hindernisse, um aus diesem Land rauszukommen. Und selbst wenn man aus Afghanistan rauskommt, ich habe gerade vorhin mit einem gesprochen, der sitzt seit Monaten in Islamabad, in der pakistanischen Hauptstadt, fest, weil er von da nicht weiterkommt, weil er noch keine fixe Zusage hat aus Deutschland, weil er noch kein Visum hat. Auch der wartet darauf, auszureisen.
Du hast gerade gesagt, dass die Menschen sich eben teilweise immer noch verstecken. Jetzt haben wir vom Sommer, glaube ich, auch noch die Bilder im Kopf, wie es da rund um den Flughafen war, diese chaotischen Zustände. Wie ist das denn eigentlich im Moment am Flughafen? Weißt du das?
Ich bin nicht dort. Deshalb kann ich nur das berichten, was die Kolleginnen und Kollegen von dort berichten. Der Flughafen ist im Augenblick in Betrieb. Es gibt Flüge täglich, vor allen Dingen Richtung Golfregion. Es gibt auch aus dem Iran Flüge, manchmal nach Pakistan. Es ist schwer, nach Kabul im Augenblick reinzukommen. Man kommt über die Golfstaaten dorthin und es ist schwer und vor allen Dingen teuer, rauszukommen aus Kabul. Es gibt noch keinen ganz normalen internationalen Flugverkehr. Es ist noch nicht einfach zu buchen. Und das ist natürlich auch ein Hindernis für die Menschen, die aus dem Land rauskommen. Eben auch zu dem Hindernis, dass sie eben gar keinen Pass haben zum Beispiel.
Jetzt hast du uns gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, was die Situation vor Ort angeht. Jetzt haben wir ungefähr 4 Monate nach der Machtübernahme durch die Taliban. Was erzählen euch denn eure Stringer oder vielleicht eben auch andere Kontaktpersonen, die ihr habt, über die Situation in Kabul? Wie gestaltet sich das jetzt nach der Machtübernahme? Was hört ihr?
Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Wirtschaft ist am Boden, die Banken haben kein Geld, die Menschen kriegen keine Löhne. Und wenn sie noch was auf dem Konto haben, kommen sie auch nicht ran, eben weil die Geldautomaten leer sind. Das ist eine extrem schwierige Situation. Die Versorgungslage wird immer prekärer. Und zwar nicht nur auf dem Land, auch in den Städten, auch in Kabul. Es fehlt an Nahrungsmitteln. Die Krankenhäuser füllen sich zum Beispiel. Es gibt Krankenhäuser mit eigenen Abteilungen für unterernährte Kinder und die sind voll. In Kabul, da ist kein Bett mehr frei. Es gibt hungernde Kinder in Afghanistan und die Hilfsorganisation, das Welternährungsprogramm zum Beispiel, das sagt, bis zu 24 Millionen Menschen müssen in den nächsten Monaten hungern. Also das Land steht vor einem katastrophalen Hungerwinter.
Und die Taliban, wie reagieren die da drauf oder was wollen die tun? Was können sie tun, um die Situation zu verbessern?
Naja, sie sind eigentlich relativ hilflos. Die haben kein Geld. Das ist ja das große Problem. Das Geld ist im Ausland eingefroren. Die Dollarmilliarden, die es eigentlich gibt, auch Hilfsgelder fließen nicht in dem Maße, wie sie eigentlich gebraucht werden müssen. Das ist natürlich auch ein politisches Problem. Man will die Taliban ja nicht anerkennen. Man will ja auf keinen Fall, und das ist ja sehr nachvollziehbar, dass dieses Geld bei diesen Radikal-Islamisten landet. Und dann muss man auch sagen, die Frage ist, können die das Land wirklich regieren? Also, sie haben viele Ankündigungen gemacht, aber es ist extrem schwer, tatsächlich dieses Land zu regieren. Die haben keine Erfahrung. Die Leute, auch die in den Provinzen das Sagen haben, die kochen teilweise ihr eigenes Süppchen. Das hat man auch zum Beispiel gesehen im Hinblick auf Hinrichtungen, die bekannt geworden sind von früheren Sicherheitskräften. Da sagen die Taliban, da sagt die Taliban-Führung, nein, wir tun euch nichts. Es gibt eine Generalamnestie, das ist schon verkündet worden im August. Und tatsächlich ist es aber so, dass immer wieder ehemalige Polizisten, ehemalige Soldaten, ehemalige Angehörige der Sicherheitskräfte hingerichtet werden in außergerichtlichen Hinrichtungen. Das heißt, dass es da gar kein Recht gibt, sondern dass da jeder Provinzfürst, jeder Polizeichef das tut, was er denkt, dass er tun muss.
Was ist mit der Situation der Frauen in Afghanistan?
Da sieht es auch ganz schlecht aus eigentlich. Das hat sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat tatsächlich verschlechtert. Viele Mädchen der höheren Klassen gehen noch nicht in die Schule wieder. Studentinnen gehen nicht in die Unis. Das Frauenministerium wurde ja schon Mitte August geschlossen. Angebote für Frauen, die unter männlicher Gewalt leiden, werden eingestellt. 90% aller Frauen in Afghanistan haben Erfahrung gemacht mit sexueller Gewalt. Die kriegen aber eigentlich keine Hilfe mehr. Offiziell heißt es zwar, wir tun alles für die Frauen, in Klammern sofern es unserer Auslegung des Islam entspricht, aber die Frauen selber, die dürfen eben nichts tun oder nur sehr wenig. Und ein Beispiel sind die Medien. Es gibt viel, viel weniger Journalistinnen im Fernsehen, im Radio, die verschwinden alle aus dem Blickfeld oder sind auch tatsächlich geflohen aus dem Land.
Was ist denn deine Einschätzung, Peter, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Ortskräfte eben, die ja nach wie vor raus wollen, eben auch aus dem Land, weil sie die Zusage haben, unter anderem eben aus Deutschland. Fühlen die sich vergessen oder wie kann man das beschreiben?
Absolut, absolut. Die fühlen sich vergessen. Und da kann ich auch mal was Persönliches dazu sagen. Ich bin seit August eigentlich schon davor im Kontakt mit einigen Ortskräften. Da sind einige rausgekommen, die sind inzwischen in Deutschland. Dann einer zum Beispiel, ein Mann, der steckt jetzt tatsächlich in Islamabad fest, der hat mir vorhin gesagt, ich komme jetzt raus, die Deutschen haben mir gerade ein Signal gegeben, ich schaffe es, ich fliege von Islamabad dann nach Deutschland. Es gibt aber eben noch viele im Land und die fragen immer wieder bei mir an und ich kann immer nur sagen, ich weiß es nicht, habt ihr den Kontakt mit den Deutschen? Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Die Leute verlieren die Hoffnung, die Leute verlieren ohnehin das Vertrauen auch in Deutschland. Und insofern ist es für viele eine ganz, ganz aussichtslose Lage.
Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht in den kommenden Wochen für die Ortskräfte?
Ja, ich kann nur hoffen, dass tatsächlich viele von ihnen auch aus den Ländern, in die sie geflohen sind, nach Deutschland gelangen. Was die anbelangt, die tatsächlich noch in Afghanistan sind, ganz schwierig. Die Taliban haben ja schon ganz am Anfang gesagt, ja, das wird alles geordnet sein. Die können auch ausreisen. Es gab tatsächlich Signale eine Zeit lang, die dürfen ausreisen. Die sollen sich nur einen Pass holen und wenn der Flugverkehr wieder eröffnet wird, dann können die ausfliegen. Wir haben Anfang Dezember und nichts ist passiert. Das heißt, ich weiß es wirklich nicht, ob jetzt in den nächsten Wochen was passieren wird. Ich weiß nur, dass die Situation für die Menschen immer schwieriger wird, immer schlimmer und dass es inzwischen so ist, dass die auch hungern müssen.
Peter, dann danke ich dir sehr für diese Eindrücke an dieser Stelle im Podcast. Danke.
Sehr gerne.
Und dann können wir auch schon fast ein Häkchen hinter diesen 8. Dezember machen. Je nachdem, wann Sie uns so hören. Ne? Ist ja der Vorteil vom Podcast, kann man machen, wann und wie und wo man möchte. Wir freuen uns auf jeden Fall übers Zuhören und natürlich auch über Zuschriften. Der tag@deutschlandfunk.de. Ich verabschiede mich für heute. 8. Dezember, der Tag, an dem Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Wir haben ein bisschen zurückgeblickt und morgen gucken wir wieder auf einen neuen Tag. Ich bin dann wieder dabei und für Sie am Start. Freue mich, wenn wir uns wiederhören. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.